Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie Christiane Meyer
und Manfred Arendt. Wir starten in die Sendung mit einem kritischen Gedicht von dem Chemnitzer Lyriker Stefan Hermlin. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Sprachverlust. Dem sogenannten Zeitgeist spürt die Hamelner Autorin Ulla Klein diesmal in ihrer gleichnamigen Geschichte nach. Benutzen Sie im heimischen Garten noch einen Rechen zum Laubhaken? Wir werfen einen näheren Blick auf Laubsauger und Bläser. Wie sich Bräuche und Sitten im Laufe der Zeit verändern, das zeigt unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, am Beispiel der Partnersuche auf. Und falls Sie sich statt eines Partners lieber einen vierbeinigen Freund zulegen möchten, hätten wir einen prima Tipp für Sie. Zu guter Letzt wird es noch teuflisch in der Spätlese, und zwar mit einer Sage aus Bennigsen. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Text des 1915 in Chemnitz geborenen Dichter und Übersetzer Stefan Hermlin. Jürgen Schormann liest Die Vögel und der Test.
Zeitungen melden, dass unter dem Einfluss der Wasserstoffbombenversuche die Zugvögel über der Südsee ihre herkömmlichen Routen ändern. Von den Savannen übers Tropenmeer trieb sie des Leibes Notdurft mit den Winden, wie taub und blind, von weit und alters her um Nahrung und um ein Geäst zu finden. Nicht Donner hielt sie auf, Taifun nicht, auch kein Netz. Wenn sie was rief zu großen Flügen, strebend nach gleichem Ziel, ein schreiender Rauch auf gleicher Bahn und stets in gleichen Zügen, die nicht vom Wasser zagten noch gewittern, sahen eines Tags im hohen Mittagslicht ein höheres Licht. Das schreckliche Gesicht zwang sie von nun an, ihren Flug zu ändern. Da suchten sie nach neuen, sanfteren Ländern. Lasst diese Änderung euer Herz erschüttern.
Da steht ein Mann am ruhigen See. Er schaut hinauf, die Vögel ziehen gen Süden fort. Er denkt zurück, doch diese Zeit nimmt ihn noch mit. Man sieht den Schmerz in seinem Gesicht, doch was man tut, reicht manchmal nicht. Er wusste damals noch nicht viel, und so verlor er dieses Spiel. Kein Mensch vergisst, was früher war, denn dieser Teil bleibt immer da. Doch manchmal wünscht er sich so sehr, vergiss, was war, es kommt nicht mehr. Er nimmt einen Stein, wirft ihn weit, die Wellen vergehen mit der Zeit. Ein Lachen fällt aus seinem Gesicht. Ich hab's versucht, mehr konnte ich nicht. Denn ihm wird klar, zu jeder Zeit versuchte er, ein Mensch zu sein, manchmal Fehler macht im Leben. Doch endlich kann er sich vergeben. Das ist das Spiel, das jeder spielt, und manchmal hat man sich verzielt. Doch es ist gut so, wie es ist, denn daraus wirst du, wer du bist. Da steht ein Mann am großen See, er schaut hinauf, die Vögel ziehen. Er könnt jetzt mit, blickt hinterher, denn diesen Schmerz, den gibt's nicht mehr.
Die Sprache ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel. Wer an einem Sprachverlust, einer sogenannten Aphasie, erkrankt ist, ist in seinem familiären, sozialen und beruflichen Leben stark beeinträchtigt. Die häufigste Ursache für eine Aphasie ist der Schlaganfall. In Deutschland gehört er zu den häufigsten Erkrankungen. 35% der Schlaganfallpatienten haben zu Beginn eine Aphasie. Das Aphasie-Regionalzentrum im Krankenhaus Lindenbrunn in Koppenbrügge bietet bereits seit mehr als 2 Jahrzehnten Informationsveranstaltungen für Menschen an, deren Angehörige unter Sprachstörungen leiden.
Wir haben hier im Klinikalltag immer wieder gesehen, dass viele Angehörige große Schwierigkeiten haben zu verstehen, was ist mit den Patienten passiert, warum können die Wörter nicht mehr finden, warum verstehen die nicht mehr gut, warum können die sich nicht gut ausdrücken. Und eine Beratung im Zimmer zwischen Tür und Angel über wenige Minuten, das reicht häufig nicht aus bei diesem komplexen Thema. Und darum haben wir schon frühzeitig vor vielen Jahren gesagt, das muss eine besondere Beratung geben, wo wir uns einfach mal Zeit nehmen, die Angehörigen intensiv zu informieren.
Sagt Diplompädagoge Hendrik Dreißig, der Leiter des Aphasie-Regionalzentrums. Ziel der Informationsveranstaltungen ist es erst einmal, den Angehörigen die Art der Erkrankung verständlicher zu machen.
Es geht erstmal darum, grundsätzlich zu erklären, wo liegt die Schwierigkeit für die Patienten, im Grunde ihre Gedanken in Worte zu fassen und die dann auch hinterher auszusprechen, Dinge zu bezeichnen, Worte, die sie hören, Sprache, die sie hören, so zu verarbeiten, dass sie auch verstehen, was damit gemeint ist. Das erklären wir erstmal grundsätzlich den Angehörigen, versuchen ihnen dann auch aufzuzeigen, welche Schweregrade gibt es bei der Erkrankung. Es gibt ja Patienten, die haben eher leichtere Wortabrufschwierigkeiten, bis dahin, dass sie sich gar nicht mehr äußern können, auch nichts mehr oder ganz wenig verstehen können, was auditiv über die Lautsprache an sie herangetragen wird.
Je nach Schweregrad der Sprachstörung kann die Aphasie alle Sprachbereiche betreffen, sagt Sprachtherapeutin Lena Focken.
Die Aphasie, das ist eine multimodale Störung, das heißt, sie trifft alle sprachlichen Bereiche. Zu den sprachlichen Fähigkeiten, die ein Mensch hat, zählt das Sprechen, das Verstehen, das Hörverstehen, das Lesen und das Schreiben. Schreiben und Sprachproduktion, das Sprechen, gehört zu dem, wie man sich äußern kann. Lesen und Hörverstehen ist das, wie man das verarbeitet im Kopf. Alle vier Bereiche, Sprechen, Hörverstehen, Schreiben und Lesen können betroffen sein bei einem Schlaganfall, bei einer Aphasie, die dann durch die Hirnverletzung entstanden ist. Die können unterschiedlich schwer ausgeprägt sein. Man kann jetzt nicht sagen, dass man in allen vier Bereichen Störungen haben muss. Es kann vorkommen.
Und natürlich gibt es während der Informationsseminare auch Tipps an die Hand, wie man mit der Sprachstörung eines Angehörigen besser umgehen kann.
Wir zeigen auch die Wichtigkeit von therapeutischer, aber auch von angehörigen Interventionen im Alltag. Was kann man denn machen, wenn mein Angehöriger solche Probleme hat? Dass ich langsamer spreche, dass ich nur eine Handlung gleichzeitig mache, dass ich ihn nicht mit Informationen überflute, dass ich ihm Zeit lasse zu antworten. Und wir wollen auch die Brücke stationär, ambulante Betreuung, einmal was die Therapie angeht, aber auch der Umgang zu Hause mit der Familie. Das wollen wir den Angehörigen näher bringen, dass sie ein bisschen handlungsfähig sind. Was mache ich, wenn ich das Krankenhaus verlassen habe? Es ist ja immer noch ein Schutzraum hier. Therapeuten, die Pfleger, die Ärzte gehen mit den Patienten ja in dem Wissen um, was der Patient hat. Das ist zu Hause oft anders. Angehörige sind noch eingebunden, aber Freunde, das Umfeld, Arbeitskollegen und wissen vielleicht gar nicht, welche Schwierigkeiten der Patient hat.
Sagt Hendrik Dreißig, Leiter des Aphasie-Regionalzentrums im Krankenhaus Lindenbrunn. Die Angehörigenseminare sind für alle Interessierten kostenfrei. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 05156 782 380.
Don't come easy.
einem Geist, der weltweit unterwegs ist, erzählt die Geschichte der Hamelner Autorin Ulla Klein. Der Zeitgeist.
Man hört so viel vom Zeitgeist, doch leider nicht nur Gutes. Aber was ist der Zeitgeist? Ein Geist ist etwas Flüchtiges, Durchsichtiges und erschreckt gern die Besucher alter Schlösser und verlassener einsamer Häuser. Wenn man einen Geist sieht, bekommt man das kalte Grausen. Das passiert besonders oft in Horrorfilmen. Der Zeitgeist ist da ein anderes Kaliber. Er begnügt sich nicht mit altem Gemäuer als Wohnsitz. Nein, er geistert in der ganzen Welt herum und bestimmt gnadenlos, was richtig und falsch ist. Laut Google ist der Zeitgeist die Denk- und Fühlweise eines Zeitalters. Er bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu erklären. Den heutigen Zeitgeist prägt vor allem der Größenwahn. Immer mehr und immer schneller fordert der Zeitgeist Wachstum, Konsum und Information, aber Mitgefühl, Toleranz, Geduld und Zeit bleiben kläglich auf der Strecke. Von allem will jeder mehr. Essen, Kleidung, Handy, Fernsehen, Internet, Wohnung, Verkehrsmittel, alles braucht man in immer größerer Menge und Qualität. Und bitteschön, möglichst sofort. Im Durchschnitt besitzt jede erwachsene Person in Deutschland 95 Kleidungsstücke, ohne Unterwäsche und Socken. Ich habe in meinem Kleiderschrank eine oberflächliche Bestandsaufnahme gemacht. Ich sage nicht, wie viele Kleidungsstücke ich habe. Aber es sind mehr als 95 Teile. Der Zeitgeist ist sehr verschieden, je nachdem, in welchem Land er herumgeistert. In den USA darf man in einigen Staaten keine sichtbar offenen Behältnisse mit alkoholischen Getränken in der Öffentlichkeit tragen. Das hätte der Mann, der am Bahnhof Hameln vor aller Augen seinen Fusel in sich hineinschüttete, dem wahrscheinlich die Freiheit gekostet. Auch gibt es zwischen New York und Hawaii keine Brötchen, wie wir sie kennen, um nur einige wichtige Unterschiede zu nennen. Ich wohne in einem Ortsteil mit rund 5000 Einwohnern. Außer Glockenläuten herrscht sonntags totale Stille im Dorf. Die Gärten und Vorgärten sind unkrautfrei, man grüßt nur Verwandte und enge Freunde. Die Fenster sind alle blank geputzt und die Gardinen gewaschen. Und wer bestimmt das alles? Der Zeitgeist.
Ulla Klein las ihre Geschichte Zeitgeist und enttäuscht vom Zeitgeist ist der aus dem Ruhrgebiet stammende Musiker Florian Paul, nun zu hören mit der Kapelle der letzten Hoffnung.
Warum bauen die ihr scheiß Parkhaus direkt vor mein Fenster? Seit wann schaut aus dem in der Straßenbahn keiner mehr raus? Warum gibt es auf dieser Party um 11 schon kein Bier mehr? Und will ich überhaupt noch eins trinken oder will ich nach Haus? Wann bin ich berauscht und wann bin ich einfach betäubt? Mach's gut, lieber Zeitgeist. Du hast mich enttäuscht. Wird es nur, wenn wir streiten, auch wirklich romantisch? Und seit wann ist es in meiner Kneipe so sauber und hell? Warum werde ich von diesem Rotwein so furchtbar nostalgisch? Und ist so viel Melancholie überhaupt aktuell? Sag, hab ich zu viel oder hab ich zu wenig bereut? Gut, lieber Zeitgeist, du hast mich enttäuscht. Und das soll jetzt alles sein. Das bisschen Kerzenschein, das bisschen Schmerz. Gib mir noch eine Nacht, die man nie mehr vergisst. Gib mir noch einen letzten 1. Mai. Scheiß Parkhaus direkt vor mein Fenster. Mach's gut, lieber Zeitgeist. Du hast mich enttäuscht.
Indian Summer nennt man in den Staaten die intensive Blattverfärbung in den Laubwäldern. Auch unserorts erfreut man sich an der bunten Blätterpracht, solange sie am Baum hängt. Liegt das Laub dann erstmal am Boden, bedeutet das Arbeit. Bequem und schnell geht die Beseitigung mit dem Laubbläser bzw. Laubsauger. Der habe aber auch eine Menge Nachteile, sagt Andrea Brenker-Pegisa vom BUND Hameln-Pyrmont.
Da ist einmal der Lärm, der ist derartig krass, dass das also unter das Emissionsschutzgesetz fällt und man mit Hörschutz arbeiten muss. Die Passanten, die nebenher laufen, sind einem starken Lärm ausgesetzt. Das sind also bis zu 115 Dezibel und das ist schon sehr, sehr viel. Und was wahrscheinlich viele nicht wissen, dass das die Luft sehr stark verschmutzt, sehr viel CO2 ausstößt, nämlich 40 bis 200-fach des Ausstoßes eines PKWs mit Katalysator. Und das ist eine ungemeine Luftverschmutzung.
Der Schallpegel eines Laubbläsers entspricht ungefähr dem einer Kettensäge oder eines Presslufthammers. Weitaus dramatischer sieht Brenker-Pegisa die Auswirkungen auf die Umwelt.
Auf den Straßen kommt noch eine andere Komponente dazu, nämlich dass durch diese Laubbläser oder auch die Laubsauger auch immer noch mit der Müll dazwischen ist. Der wird ja nicht raussortiert und wird zerhäckselt und verteilt sich dann, sodass das Ganze dann auch gar kein Biomüll mehr ist, sondern nur noch Restmüll. Und die Laubsauger sind ja auch Häcksler, die vernichten ja die kleinen Tiere, die da mit aufgesaugt werden. Und das heutzutage, wo wir so viel über Insektenschutz reden, Laubbläser allerdings sind genauso schädlich. Die zerstören den Lebensraum der Kleinstlebewesen genauso gründlich wie die Laubsauger. Und auf den Straßen ist es so, dass häufig auch noch Hundekot mit aufgewirbelt wird oder Reifenabtrieb und eben auch Feinstaub. Und das ist insgesamt eben sehr, sehr schädlich, auch für die Passanten.
Brenker-Pegisa plädiert für weniger Laubbeseitigung in Gärten und auf Grünflächen. Denn mit dem Laub würden auch die für den Boden wichtigen Insekten verschwinden.
Gerade Regenwürmer und Asseln sind wunderbare Kompostierer. Ihr Kot ist guter Dünger. Sie sind wirklich richtig wichtig für den Garten. Insofern ist es sehr schädlich, wenn man das Laub wegmacht, weil es eben diese Gartenhelfer auch mit vernichtet. Man sollte wieder zu einem anderen Denken kommen, dass es nicht alles wie geleckt im Garten aussehen muss. Und wenn das Laub liegen bleibt, dann hat man sogar noch eine viel größere Zeitersparnis.
Besen und Rechen machen mehr Arbeit, sind aber sehr viel umweltfreundlicher. Manche Erfindungen sind völlig kontraproduktiv und verursachen in der Hauptsache Schaden, meint Andrea Brenker-Pegisa vom BUND Hameln-Pyrmont.
Uns sind schon die Wälder, gelb die Staubempfälle, und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen, graue Nebel fallen, kühler wie der Wind.
Mädchen singen, alles jubelfroh. Bunte Bänder schweben zwischen hohen Riemen auf dem Hut von Stroh. Geige tönt und Flöte bei der Abendröte und im Mondesglanz. Junge Winzerinnen winken und beginnen frohen Erntetanz.
Wie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin kennengelernt? Das Thema Partnersuche beäugt nun unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn es darum geht, Partner fürs Leben zu finden, befinden wir uns jetzt mitten in einer Revolution. Zur Bewältigung dieser äußerst wichtigen Aufgabe bemühen Suchende immer häufiger das Internet. Das bedeutet, dass Institutionen herangezogen werden, die unter Einsatz verschiedenster Mittel versuchen, das richtige Deckelchen zum Topf zu finden. Die Grundidee ist allerdings nicht neu. Sie hieß früher nur nicht Partnerbörse, sondern Brautwerber. Aber lassen wir doch zuerst wieder Carla Karasch berichten. War eine Bauerntochter mannbar geworden, 21 Jahre, und hatte sie noch keinem Freund gefunden, bestellten die Eltern dem Brautwerber. Schnell eine kleine Zwischenbemerkung. Wenn das Wörtchen mannbar heute noch gebraucht würde, würden sich Feministinnen auf allen Kanälen zu einem gewaltigen Shitstorm zusammenfinden. Der Brautwerber sollte dem Mädchen eine passende Partie zuschanzen. Der Brautwerber war meistens ein Mann, der durch seinen Beruf bis in die entferntesten Ecken kam. Ein Viehhändler, ein Getreideaufkäufer oder der Leiter der Dorfkapelle, der meistens ein Handwerker war. Die Eltern luden den Mann ins Haus, zeigten ihm die Wirtschaft und erzählten ihm, was die Tochter an Aussteuer mitbekam und was sie für Ansprüche an den künftigen Mann ihrer Tochter stellten. Hatte der Brautwerber eine passende Partie für das Mädchen gefunden, fand er sich an einem Sonntag auf dem Hof ein. Gefiel dem Mädchen der Bewerber, lud sie ihn zu einem Gang über die Felder ein. Die Alten, sie saßen zusammen, es wurde oft hart und verbissen, um jedes Stück der Mitgift gerungen. Waren sich die Eltern einig geworden, machten die Eltern des Mädchens noch einen Gegenbesuch bei den Eltern des Bewerbers. Wenn man sich auch dann noch einig war, verlobten sich die jungen Leute und der Hochzeitstag wurde festgesetzt. Noch eine Schlussbemerkung. Das Verfahren Brautwerber war schon zu seiner Hochzeit nicht unumstritten. Deutlich wurde das in einem Namen, mit dem man die Ausübenden dieses Berufs spöttisch belegte: Dievelstodriver, also Teufelszutreiber. Dievelstodriver. Der Grund, so manche Ehe, die mit seiner Hilfe zustande gekommen war, ging in die Brüche. Auf jeden Fall dürfte es heute als Vorzug angesehen werden, dass die Entscheidung der Partnerwahl weniger von materiellen Überlegungen und von den Auffassungen der Eltern bestimmt wird.
Wag hätte mir jetzt die Tür aufgehalten, mit Marc konnte man sich so gut unterhalten. Marc hätte nie so viel Dreck gemacht. Marc hätte laut über meinen Witz gelacht. Marc wusste immer, wie mir grad so ist. Marc hat sich nie nach dem verpisst. Marc war auch jünger, war besser gebaut. Marc hätte nie nach einer anderen geschaut. Jetzt hab ich Jens und der ist auch ganz okay. Ich freu mich auch immer, wenn ich ihn mal seh. Doch ganz egal, was der Jens mit mir tut, ich denk jedes Mal, mit Marc war's doppelt so gut. Ich weiß, das soll man ja nicht, das ist albern und dumm. Doch ich rechne noch immer in Marc um. Ja, mit Marc ist ja auch eine Weile her. Tolle wie damals wär's heute wohl nicht mehr. Marc sieht bestimmt nicht mehr ganz so gut aus. Hängt nur noch rum auf dem Sofa zu Haus. Er gebe sich sicher nicht mehr halb so viel Mühe. Nach 5 Jahren zusammen wohnen und 3 Jahren Ehe. Marc kann wahrscheinlich auch nicht mehr so oft. Sein Hintern ist faltig und nicht mehr so soft. Jetzt hab ich Jens und der ist auch ganz okay. Ich freu mich auch immer, wenn ich ihn mal seh. Doch ganz egal, was der Jens mit mir tut, ich denk jedes Mal, mit Marc war's doppelt so gut. Ich weiß, das soll man ja nicht, das ist albern und dumm. Doch ich rechne noch immer in Marc um. Ich auch nur noch bei längeren Affären. Was wäre, wenn die Männer Marc ähnlicher wären? Mit Marc wär's wahrscheinlich nicht besser gelaufen. Doch was kann ich mir dafür heute noch kaufen? Jetzt hab ich Jens und der ist auch ganz okay. Ich freu mich auch immer, wenn ich ihn mal seh. Doch ganz egal, was der Jens mit mir tut, ich denke immer nur, mit Marc war's doppelt so gut. Ich weiß, das soll man ja nicht, das ist albern und dumm. Doch ich rechne noch immer in Marc um. Immer noch in Marc um.
Nicht nur in Rumänien wird der beste Freund des Menschen mit Füßen getreten. Auch in Griechenland haben Hunde eher den Stellenwert von Parasiten. Das hat die gebürtige Griechin Marina Mantopoulos hautnah erlebt. Um gegen die Hundenot in Nordgriechenland anzugehen, hat die Schulsozialarbeiterin an einer Haupt- und Realschule in Emmertal einen Verein gegründet. Zorro Dog Savior heißt ihr Tierschutzverein.
Zorro haben wir in Griechenland in einem Tierheim kennengelernt und Zorro ist querschnittsgelähmt. Und das war eigentlich die Initialzündung, was das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und ich wollte unbedingt in dieses Tierheim gehen, da wo ich herkomme. Und dann habe ich den Zorro gesehen, wie er sich da lang gerobbt hat mit offenen Füßen und ohne Fell und habe einen Aufruf gestartet, ob den jemand adoptieren kann. Da ergab sich nicht viel und dann habe ich gesagt, dann machen wir das jetzt selber. Und so kam der Zorro zu uns.
Und der Verein zu seinem Namen. Danach kamen noch viele andere Hunde auf den Hof nach Erzen.
Wir haben uns ein Haus gekauft, das wir nutzen wollten, eben um dort einen Schutz- und Gnadenhof zu errichten. In Erzen, ganz, ganz weit weg. Navigation sagt immer, sie befahren jetzt hier unbepflasterte Wege. Es sind 6000 Quadratmeter. Wir haben vom Veterinäramt das okay bekommen und mit der Zulassung von allen Seiten sind wir ein ganz ordentlicher Schutz- und Gnadenhof. Und dort beherbergen wir querschnittsgelähmte Hunde, blinde Hunde, alte Hunde.
Fernab jeder Vorstellungskraft seien die Zustände in den meisten griechischen Tierheimen, sagt Mantopoulos.
Wenn man sich nur als Tourist bewegt, sieht man schon blöde Sachen. Aber wenn man so richtig hinter die Fassaden guckt und wenn man mal in ein Tierheim guckt, auch in die hinteren Räume, dann ist es wirklich das nackte Grauen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da passiert unter dem Deckmantel eben des Gesetzes. Das ist eigentlich das Allerschlimmste in Griechenland. Es sind noch nicht mal die privaten Tierheime, es ist oftmals eben das, was staatlich gefördert wird. Insgesamt ist es so, dass wir in Griechenland zwei große Tierheime unterstützen und mehrere Straßenhunde. Wir unterstützen insgesamt um die 300 Hunde. Wir versuchen, die zu vermitteln, kastrieren, Arztkosten. Und bei uns leben eben wirklich viele kranke, ältere Hunde. Das ist ein großer Schwerpunkt unseres Vereines eben, Handicap-Hunde.
Und die sind nicht nur kostenintensiver, sondern machen auch viel Arbeit. Morgens um 5 Uhr heißt es, aufstehen, denn bevor es um 7 Uhr zur regulären Arbeit geht, müssen die Hunde versorgt werden. Mitglieder, Hundepaten und Unterstützer werden dringend gesucht.
Also der eine sagt sich, 2 Euro, das ist mein Maximum, dann ist es super. Wir freuen uns natürlich auch über große Beträge. Wenn man jetzt so guckt, ein querschnittsgelähmter Hund braucht Windeln, braucht einen Rolli, braucht Inkontinenzunterlagen, braucht ein orthopädisches Bettchen und unterm Strich ist man dann schon im Monat bei 200, 300 Euro. Die brauchen dann ja oft auch mal Spezialfutter, weil eben der Darmtrakt nicht ganz so funktioniert.
Auch über Sachspenden wie Decken, Handtücher und Waschmittel freut sich Maria Mantopoulos. Seit 2017 ist Zorro Dog Savior ein eingetragener Verein. Wer ihn unterstützen möchte, findet alle nötigen Daten im Netz unter www.zorro-dogsavior.de.
Die Zeiten heut sind sehr gefährlich, drum ist ein Wachhund unentbehrlich. Da kann man ausgehen ohne Sorgen, gesagt, getan, gekauft wird morgen. Ein Schäfer oder Hirtenhund oder ein Boxer, wachsam und gesund. Wir haben leider nichts gefunden von den gesuchten Rassehunden. Mein Otto rief verärgert aus, wir gehen nicht ohne Hund nach Haus. So nahmen wir, was gerade da war, und das, Sie werden's nicht glauben, war ein Chihuahua. Den liebte mein Otto, Otto ist mein Freund, fast mehr als mich, als Sie wissen, was ich meine, ne? Und darum sage ich, ich möchte dein Chihuahua sein, dann kann mir nichts passieren. Bei Regen und bei Sonnenschein gehst du mit mir spazieren. Dann weiß ich, dass ich dir allein bei Tag und Nacht gehöre. Drum möchte ich dein Chihuahua sein, mein Schatz, was willst du mehr? Weiß ich, dass ich dir allein bei Tag und Nacht gehöre. Drum möchte ich dein Chihuahua sein, mein Schatz, was willst du mehr? Mein Schatz, was willst du mehr?
Chihuahua! Den Teufel im Deister oder Sündel zu suchen und auch zu finden, ist kein Problem, Er hat seine Marken überall hinterlassen. Mitten in Wennigsen findet man, in Stein gedrückt, seine Fußspuren. Die Geschichte dahinter erzählt Stefan Riekenaar.
In Wennigsen gibt es seit 1751 den Mühlendammweg. Auf der einen Seite fließt der Mühlbach vom Deister kommt, auf der anderen Seite der Mühlenbetriebsgraben. Zusätzlich wurden diverse Stauteiche angelegt. Das Wasser des Mühlenbetriebsgrabens soll bis zu 7 Mühlen angetrieben haben. Der Damm zwischen den beiden Gewässern war schon immer ein beliebter Wanderweg durch die historische Mitte von Wennigsen hin zum Deister. Auf diesem Wege kam einst ein sonderbar gekleideter Wandersmann daher. Sein linker Fuß schmerzte, jeder Tritt tat weh. So konnte er nicht weiter wandern. Als er an der Mittelmühle von Wennigsen angekommen war, sah er eine alte Schmiede. Er hoffte, dass der Schmied ihm helfen könne, denn die Schmiedemeister kannten sich ja auch in der Versorgung von Pferdefüßen aus. Denn der seltsame Wanderer war kein anderer als der Teufel. Er klopfte an der Schmiede an, schilderte dem Schmied sein Problem und bat um Hilfe. Der Schmied betrachtete die Füße und erkannte sofort, dass es sich bei dem als Wandersmann verkleideten Gesellen um den Teufel handelte. Er roch leicht nach Schwefel, hatte einen Menschen- und einen Pferdefuß und der Schmied konnte auch einen Schwanz erkennen. »Du bist der Teufel, ich darf dir nicht helfen. Wenn ich mich mit dir einlasse, bekomme ich Probleme mit der Kirche und dem Kloster. So mancher redliche Handwerker ist schon auf dem Scheiterhaufen gelandet, weil er sich angeblich mit dem Teufel eingelassen hatte.« Der Wandersmann bettelte weiter. Er möge ihm doch helfen, sein Fuß schmerze so sehr, und er habe noch einen weiten Weg bis Alfeld zu den 7 Bergen vor sich. »Nun gut«, sagte der Schmied, »ich fertige dir für deinen kranken Fuß ein Hufeisen an. Damit können die Pferde auch gut und ohne Probleme laufen. Vielleicht schaffst du dann den langen Weg.« Der Teufel willigte ein und fragte den Schmied nach dem Preis für das Hufeisen. Der Schmied antwortete, »ich will von dir heute kein Geld. Ich biete dir aber einen Handel an. Wenn du auf deinen Wanderungen an einem Hof oder Haus vorbeikommst, an dem ein Hufeisen hängt, dann lässt du die Bewohner in Ruhe.« Der Teufel überlegte kurz. Er dachte bei sich, so viele Höfe und Häuser wird es wohl gar nicht geben, die ein Hufeisen am Haus angebracht haben. Dafür sind die Hufeisen viel zu kostbar, als dass diese an Eingangstüren gehängt würden. »Ich willige ein, Schmied«, antwortete der Teufel. »Hand drauf, du fertigst mir eiligst ein Hufeisen zu meinem Fuß und ich lasse künftig alle Höfe und Häuser in Ruhe, die ein Hufeisen am Haus hängen haben.« Der Schmied passte dem Teufel das Hufeisen am Fuß an und dieser war zufrieden und zog von dannen. Kaum war er an der nächsten Ecke, rief ihm der Schmied noch nach, »und denk an unsere Abmachung!« Als der Teufel nicht mehr zu sehen war, ließ der Wennigser Schmied eiligst auf sämtlichen Wanderwegen gen Alfeld verkünden, dass der Teufel unterwegs sei, in Wennigsen gesichtet wurde, aber die Höfe und Häuser verschonen würde, die ein Hufeisen am Haus oder über der Haustür angebracht haben. Schnell suchten die Bauern und Bürger nach einem Hufeisen und nagelten es über die Eingangstür. Der Teufel selbst musste schon nach wenigen Meilen durch das Deister-Leineberg-Land erkennen, dass fast alle Höfe und Häuser Hufeisen an den Haustüren angebracht hatten. Er konnte bis Alfeld keine teuflische Beute machen und ärgerte sich, dass er mit dem Schmied aus Wennigsen diesen vermaledeiten Handel gemacht hatte. So ist es bis heute geblieben. Das Hufeisen gilt in vielen Ländern als Glücksbringer, es schützt vor bösen Geistern, vor Unglücksfällen und natürlich vor dem Teufel. Zum Jahreswechsel werden an gute Freunde und Familienmitglieder Hufeisen als Glücksbringer verschenkt. Der Wennigser Schmied aus der alten Schmiede nahe der Mittelmühle soll in der Folgezeit so viele Hufeisen geschmiedet haben, dass er ein angesehener und reicher Mann wurde. Die alte Schmiede in Wennigsen ist noch heute zu besichtigen und ein altes Hufeisen ist sicher auch noch irgendwo vorhanden.
Der Teufel ist hier, er verwüstet die Schenke, zertrümmert die Tische und Bänke.
tritt alle Türen ein, schlägt alles groß und klein, blindwütig in seinem Hass. Der Wein ist vergossen, Kleinholz das Fass, der Krug ausgeflossen, der Fußboden nass. Die Angst um sein Leben lässt jagen, erbeben, er stottert totenblass. Lasst uns den Kontrakt verlängern, ich will, wo ich geh und steh, fleißig alle Mädchen schwängern, die ich seh. Will meiner Frau die Mitgift stehlen, treibe sie zur Arbeit an und mit Stänkern und Krakeelen in den Wahn. Muss Papier auftreiben, den Vertrag neu schreiben, aber vorher noch ein Schnäpschen für den hohlen Zahn. Teufel, dir Leben und Seele zu schulden ist hart, doch du wirst dich gedulden. Jedenfalls kann man mit dir besser reden als mit manchem Herrn von der Bank. Der Wein schmeckt nach Schwefel, macht mich nur krank. Pfui, so ein Frevel, verdorbener Trank. Jetzt fährt unter Donnergetöse der Böse zum Schlot raus mit Gestank. Ich tu meine Pflicht und schwöre Satan dir und deiner Brut, dass ich von nun an dir gehöre und mit Blut. Unterschreib ich, denn ich leide ohnehin schon ganz egal, ob ich Christ bin oder Heide, höllenklar. Jetzt dreh ich das Blatt um, nur noch Ort und Datum. Manu mea propria im Kruge Rosenthal. Stockholm im November, Manu mea propria im Kruge Rosenthal.
Wir verabschieden uns von Ihnen, wie gewöhnlich, mit einer kleinen Weisheit einer bekannten Persönlichkeit. Diesmal stammt sie von dem Arzt, Philosophen und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Für heute verabschieden sich von Ihnen Christiane Meyer
und Manfred Arendt.